Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Deutschland liefert Waffen an die Ukraine, damit diese sich gegen den Aggressor Russland verteidigen kann. Verteidigt werden Menschen, verteidigt wird aber auch eine Rechtsordnung, denn dieser Krieg ist auch ein Rechtsbruch. So, mit Selbstverteidigung und Rechtsdurchsetzung, lässt sich der Einsatz von Gewalt ethisch rechtfertigen. Und wer politisch entscheidet, sollte sich ethisch rechtfertigen. Zumindest gilt das für freie Gesellschaften, in denen politisches Handeln ausgehandelt wird. Welche Entscheidung wie und warum angezeigt ist, darum ringt die deutsche Zivilgesellschaft gerade. Und auch die Regierung ringt ja. Der Ton der öffentlichen Debatte wird aggressiver. Ich bin nun hoffentlich verbunden mit Peter Dabruck. Er ist evangelischer Theologe, Professor für systematische Theologie in Erlangen und er war Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Auf Twitter mischt er sich häufig ein. Guten Morgen, Herr Dabruck.
Guten Morgen, Frau Florin. Die Hoffnung trügt nicht. Wir sind verbunden.
Ja, wunderbar. Herr Dabruck, was gilt es gerade mit Blick auf die Waffenlieferungen an die Ukraine ethisch abzuwägen? Was steht da gegeneinander?
Ja, ich glaube, man muss sich erstmal eingestehen, die klassischen Friedens- und auch Kriegsethiken, die wir haben, die greifen nicht mehr. Die sind viel zu grobkörnig und haben einen viel zu weiten Rahmen. Hier ist klar, wir haben einen Aggressor. Die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Das muss eigentlich nicht mehr debattiert werden. Die eigentliche Spannung, um die es jetzt geht, ist, wie muss die umfassende solidarische Hilfe für die Selbstverteidigung der Ukraine mit dem gegebenen Risiko einer Eskalation bis hin zu einem Atomkrieg, einem Weltkrieg, angesichts eines kaum berechenbaren Gegners ausbalanciert werden. Und das ist die wahnsinnig schwierige Balance, wo man merkt, egal für welche Seite man sich entscheidet, es entsteht immer auf der anderen Seite ein ungeheurer Schatten. Und darum ringt man gerade. Und da hilft es nicht, dass wir uns alle mit Schuld für Vorwürfen, dass man naiv ist oder dass man Bellizist ist, gegenseitig die Debatte zerstören.
Ist die ethische Begründung für die Lieferung schwerer Waffen eine andere als die für die leichten Waffen?
Das kommt darauf an, welchen ethischen Ansatz man wählt. Wählt man einen Ansatz, der rein gesinnungsethisch vorgeht, oder nimmt man einen Ansatz, der auch stark die jeweiligen Konsequenzen der eigenen Entscheidung mit in den Blick nimmt? Und nimmt man den zweiten mit in den Blick, muss man natürlich auch stark berücksichtigen, wie eben der reale Gegner, also Wladimir Putin und seine Helfershelfer und die im Volk ihm auch alle decken, reagieren werden. Und das ist halt extrem schwer einzuschätzen. Das führt wiederum bei diesen Entscheidungen unter Unsicherheit und Risiko dazu, dass die einen sagen, naja, wir können den überhaupt nicht berechnen und deswegen machen wir mal, was wir für richtig halten, und die anderen sagen, wir sind übervorsichtig. Und das ist der Streit um den offenen Brief der Intellektuellen in den letzten Tagen und der Streit um die Intervention von Jürgen Habermas am letzten Freitag.
Wo ist denn für Sie die Grenze? Wir reden ja jetzt miteinander. Wo ist für Sie die Grenze? Welche Waffenlieferungen sind für Sie nicht mehr vertretbar?
Auch hier würde ich sagen, dass, und das fällt mir schwer, weil ich glaube, wir alle, also jetzt mal bis auf wenige Ausnahmen, die Intention haben, dass es grundfalsch ist, was hier zuzulassen, was Wladimir Putin treibt, und dass es eine umfassende Solidarität mit der Ukraine geben muss. Das ist das eine. Das andere ist aber eben auch, wir können nicht davon abstrahieren, dass wir es mit Wladimir Putin, einem Gegner, einem Feind zu tun haben, der über Atomwaffen verfügt. Und das muss abgewogen werden. Insofern, Frau Florin, ist das jetzt kein Ausweichen, wenn ich Ihnen nicht sage, was weiß ich, wenn der Gepard geliefert wird, dann ja, der Marder, dann nein, sondern es muss tatsächlich auf die gegebene Situation auch reagiert werden. Und da muss ich auch sagen, bei all dem, was die Militärstrategen und Generalfeldmarschalle in den Lehnstühlen alles so von sich geben, ich glaube, dass wir aus der Außenperspektive nicht über die Informationen verfügen und auch über die Möglichkeiten dieser umfassenden Solidarität, die ja eben auch Gespräche auf allen Kanälen mit einschließt, dass wir das abschließend beurteilen können. Und diese Zurückhaltung auf beiden Seiten der gegenwärtigen zivilgesellschaftlichen Debatte, also die mehr Ehrlichkeit in der Angelegenheit, die würde ich mir wünschen, weil eine Eskalation in die eine oder andere Richtung führt dazu, das haben wir in den letzten Tagen ja auch gesehen, dass die Politik in einem Maße unter Druck gerät, die vielleicht schwierig ist. Das ändert nichts daran, dass die Politik in Teilen jedenfalls besser kommunizieren muss.
Ja, im Lehnstuhl sitzen ja auch die, die zum Gewaltverzicht auffordern, denn ein Appell zum Gewaltverzicht an Putin nützt ja erkennbar nichts. Zur Wirklichkeit gehört ja auch, wenn Putin auf Gewalt verzichten würde, wäre dieser Krieg zu Ende. Und diejenigen, die die Ukraine zum Gewaltverzicht aufrufen, sind ja unter anderem die, die den offenen Brief unterschrieben haben, den Sie eben schon angesprochen haben. Ich zitiere jetzt mal daraus. Da heißt es, die zweite Grenzlinie ist das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis. Zitat Ende. Das heißt aber doch, die ukrainische Bevölkerung soll sich aufgeben, damit dieser Krieg nicht auf andere Länder übergreift? Oder wie bewerten Sie diese Passage?
Ja, diese Passage ist ein typisches Beispiel für Kommissionstexte. Und man kann das auch an der Rezeption der unterschiedlichen Briefunterzeichner feststellen. Also wie sehr da gegenüber der Erstrezeption in der Öffentlichkeit zurückgenommen worden ist, ist doch sehr erstaunlich. Und das zeigt sich zum Beispiel an diesem Wort irgendwie. Dieses Wort irgendwie, was Sie gerade zitiert haben, bietet immer die Möglichkeit zu sagen, naja, das meine ich ganz früh oder das meine ich eigentlich erst ganz spät, wenn es wirklich um den Atomkrieg geht. Aus meiner Sicht würde ich sagen, dass wir erstens, auch das ist ja inzwischen Gemeinplatz, der Ukraine keine Vorschriften zu machen haben. Andererseits, was unsere Nothilfe anbetrifft, gilt auch der ethische Grundsatz, dass die Nothilfe, insbesondere wenn man als Staatenlenker Verantwortung für die eigene Bevölkerung hat, nicht so weit gehen muss, ethisch jedenfalls so weit gehen muss, dass man sich in einem erheblichen Maße selbst gefährdet. Und Sie merken auch schon wieder an meiner Formulierung in erheblichem Maße, dass das zur politischen Deliberation in der Gesellschaft ansteht. Was heißt in erheblichem Maße? Ist damit gemeint das Risiko des Atomkriegs oder ist damit gemeint, dass wir im Winter frieren oder ist damit gemeint, dass bei uns die Volkswirtschaft zusammenbricht? Das sind Fragestellungen, wo ich tatsächlich auch eingestehen muss, dass das extrem schwierig ist, diese Abwägungsgründe und auch die unterschiedlichen Abwägungsschritte, die zu diesen Gründen führen, jeweils politisch abzuwägen. Und ich glaube, das müssten wir uns auf allen Seiten einfach eingestehen. Also von daher keine Vorschriften gegenüber der Ukraine. Ein Recht zur Selbstverteidigung gibt es vom Völkerrecht bis zur Ethik und auch in der politischen Solidarität. Aber auch diese Solidarität darf ihre legitimen Grenzen haben.
Stimmen Sie der Aussage zu, dass in der Ukraine auch unsere Freiheit, die Freiheit des Westens, die Werte des Westens, verteidigt wird?
Der Aussage, dass unsere Werte verteidigt werden, stimme ich zu. Aber bevor man diese Aussage tätigt, muss man zunächst erstmal sagen, dass es tatsächlich um die Solidarität mit der Ukraine in ihrem Selbstverteidigungskampf geht. Sonst wird das Ganze in einem Maße instrumentalisiert, dass man an der Stelle sagt, naja, deswegen engagieren wir uns an dieser Stelle so sehr, weil es nur um unsere Werte geht. Aus meiner Ethik, die orientiert ist und auch aus dem christlichen Grundsatz, wie es im Übrigen auch Luther in seinen Schriften zu Krieg und Frieden gesagt hat, orientiert sich eben tatsächlich am Wohl und hier in diesem Fall dem Wehe und dem Leiden und dem Schaden des anderen hier, des ukrainischen Volkes und hat nicht als ersten Akt diese Selbstbezüglichkeit. Aber klarerweise, es geht auch um uns.
Auf Luther kommen wir noch. Ich möchte erstmal noch über Olaf Scholz sprechen. Sie haben vorhin über den Wert der Deliberation gesprochen, der Überlegung, des Abwägens. Nun müssen ja derzeit Entscheidungen unter hohem Zeitdruck getroffen werden. Wie bewerten Sie das, was die Bundesregierung, vor allem was der Bundeskanzler gemacht hat? Ist das zögerlich, wie es die Kritiker Kritikerinnen und Kritiker sagen? Oder ist das Besonnenheit, ist das ein wohlüberlegtes Abwägen?
Also zunächst würde ich sagen, es ist ein großes Privileg, was wir im Unterschied zu autokratischen und diktatorischen Staaten haben, dass wir eine Zivilgesellschaft im Hintergrund haben als Resonanzraum, in dem heftig auch gestritten wird über den richtigen Weg und dass das der Resonanzraum für die Politik ist. Gleichzeitig sollte die Politik auch signalisieren, ohne davon ihre Entscheidungen und die Politik muss am Ende entscheiden, auch kurzfristig, davon komplett abhängig zu machen, dass sie diese Debatten in dem Resonanzraum Zivilgesellschaft wahrnimmt. Das hat erkennbar Olaf Scholz in den letzten Wochen nicht getan. Und das halte ich jetzt im Unterschied zu insbesondere seinem Wirtschaftsminister Habeck, der das immer wieder getan hat, für einen fatalen Fehler. Und zwar auch deshalb nicht, dass wir als Zivilgesellschaft sozusagen das Anrecht darauf hätten, dass wir quasi am Kabinettstisch oder noch am Telefonhörer von Olaf Scholz sitzen, wenn er mit Biden telefoniert. Darum geht es nicht. Aber es muss auch darum gehen, generell zu sagen, dass man bestimmte Dinge in Betracht zieht, dass man einfach am Ruder ist. Oder was Habeck eben auch geschafft hat, zu sagen, es stehen bestimmte Entscheidungen an, die können für uns persönlich wie als Gesellschaft hohe Risiken mit sich bringen. Das zu kommunizieren ist etwas, was eine ganz andere Form sozusagen des Mitnehmens, und das brauchen wir doch, das zeigt doch die gerade gespaltene Debatte in der Zivilgesellschaft. Das bietet also dieses Mitnehmen, und da hat Olaf Scholz leider in den letzten Wochen nicht hinreichend gut gearbeitet. Erscheint das gerade, wenn man die Düsseldorfer Rede, wenn man die gestrige Sendung im ZDF sieht, aufzuarbeiten.
Das heißt, es gibt Ihrer Ansicht nach eine Pflicht, politische Entscheidungen zu erklären?
Es muss nicht jede Einzelentscheidung und insbesondere im Vorhinein erklärt werden. Also als der Ringtausch vorbereitet wurde, ist es doch nachvollziehbar, dass das sozusagen auch unter strategischen Gesichtspunkten nicht in der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Aber grundsätzlich, an welchen Dingen man dran ist und welche Risiken man bereit ist, in Kauf zu nehmen, das wäre auch eine interessante oder eine wichtige Rückkopplung in die Zivilgesellschaft, die ich in der gerade häufig vermisse, wo es ja auch darum geht, sich zu fragen bei all dem, was man da so debattiert, was bin ich bereit zu geben? Heute hatten wir einen sehr wichtigen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo der Schweizer Schriftsteller Linus Reichlin die Menschen fragt, die so schnell jetzt sozusagen eine Tendenz haben, die gravierenden, auch militärischen Folgen für uns nicht zu bedenken, seid ihr bereit, euren einzigen Sohn zu geben? Ja, also diese Fragen, das muss man alles mitdebattieren, das gehört zur Ehrlichkeit. Und da muss die Politik auch Vorlagen bieten.
Sie haben ganz am Anfang angesprochen, dass bestimmte Gewissheiten, auch pazifistische Gewissheiten, Ihrer Ansicht nach über Bord geworfen werden mussten, dass das angezeigt war. Das gilt ja auch für Ihre Disziplin, für die evangelische Theologie oder die evangelische Friedensethik. Hat die auch eine Zeitenwende hinter sich? Und wenn ja, von wo nach wo?
Also die Rede, katholisch oder evangelisch, von der evangelischen Friedensethik, die ist vermutlich unterkomplex. Es gab immer auch in der evangelischen Theologie wie in der katholischen Theologie solche, die eher einen stark pazifistischen Weg gegangen sind. Das war die Befreiungstheologie in der katholischen Theologie, das war in der evangelischen Theologie vor allen Dingen die friedensbewegten Initiativen um die Verhinderung des NATO-Doppelbeschlusses. Und gleichzeitig gab es immer diejenigen, die tatsächlich auch versucht haben, noch viel stärker in einem Weberschen verstandenen, verantwortungsethischen Sinne stärker auch realpolitisch zu argumentieren. Und die haben sich meistens an der sogenannten Zweireich- und Regimentenlehre Luthers orientiert, die eben davon ausgeht, dass wir als Christinnen und Christen nicht mehr unter der Naherwartung leben, sondern in einer etablierten Welt, und dass dort der Staat als Mutter die Aufgabe hat, für Recht und Frieden zu sorgen. Und das heißt eben auch Selbstverteidigung ohne Gewalteskalation.
Das Ringen innerhalb der evangelischen Friedensethik, ich benutze jetzt den Singular doch nochmal, ist ja erkennbar. Es erscheinen ja viele Aufsätze dazu. Letzte Frage, welche Relevanz hat das überhaupt noch? Beeindruckt das irgendein Politiker, irgendeine Politikerin?
Ja, mich betrübt schon sehr, und ich glaube, das ist einfach eine Folge auch des nicht aufgearbeiteten Skandals um die sexualisierte Gewalt, dass der Resonanzraum für kirchliche Stellungnahmen immer schwächer geworden ist, und ich sehe einfach das als einen indirekten Effekt und die Aufgabe der Kirche, sich tatsächlich noch viel stärker diesem Glaubwürdigkeitsthema zuzuwenden, damit man sie auch für glaubwürdig in den anderen Debatten hält. Nichtsdestotrotz bin ich der Auffassung, dass die religionskulturelle Tradition des Christentums, die ja vor allen Dingen sagt, auch wenn man hier militärische Hilfe zur Selbstverteidigung bietet, dass da die umfassende Perspektive des Friedens in den Blick genommen werden muss, von kulturellen, zivilgesellschaftlichen Bildungsangelegenheiten bis hinterher zu Versöhnungsfragen, wie sie auch gestern in Hart aber fair debattiert worden sind. Das ist etwas, was ich glaube, was die religionskulturelle Tradition des Christentums noch immer bereitstellen kann. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn das in den zivilgesellschaftlichen Debatten nicht von oben herab, sondern begleitend zur Stärkung von Zivilgesellschaft hier als auch in Europa, als auch in der Ukraine und Russland beitragen könnte.
Sagt der evangelische Theologe Peter Dabruck. Vorsitzender des Ethikrates ist er unter anderem gewesen. Vielen Dank, Herr Dabruck. Und wir denken über die Frage nach, würdest du deinen einzigen Sohn geben?